Guten Morgen von mir auch. Ihr könnt das Licht ruhig wieder dimmen. Alles, was an Bibeltexten heute vorkommt, könnt ihr vorne mitlesen. Ja, Männerfreizeit. Es war... Moment, ich muss... Es war eine interessante Zeit, eine spannende Zeit. Und ich habe mich darauf gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es letztes Jahr miterlebt, was für eine tolle Gemeinschaft in den 3 Tagen gewachsen ist zwischen uns Männern. Und ja, habe mich gefreut auf 3 weitere Tage mit tollen Männern. Und ich hatte die Ehre, auch einen Workshop, wie das so schön heißt, vorbereiten zu dürfen. Und die Predigt heute geht so über alles, was wir in der Männerfreizeit, jetzt hätte ich gesagt, gelernt haben, lernen sollten. Also es sind Elemente von der Predigt von Günther drin. Es sind Elemente von den Andachten von Manfred drin. Es sind Elemente von Simons Outdoor-Aktivität, ich sage nur verbundene Augen oder durch den Stollen gehen drin. Es sind Elemente drin von meinem Part von meinem Workshop, und ich möchte euch auf die Reise einladen, zusammen zu erkunden, was Vertrauen bedeutet oder was wir als Männer in diesen 3 Tagen herausgefunden haben, was Vertrauen bedeutet. Ein großer Teil davon ist dieses Kreuz, das stand mitten in unserem Seminarraum, und ich fand es ganz interessant, der Steffen hat das vorbereitet und hat gesagt, das steht hier und das darf auf keinen Fall um irgendeinen Zentimeter auch nur verrückt werden, weil das genau der Mittelpunkt unserer Männerfreizeit ist, das Kreuz mit der Krone, dass Christus der Überwinder ist. Und alles, was wir gemacht haben, wurde auch ganz symbolisch und ganz praktisch um dieses Kreuz herum geplant. Und es war eine spannende Angelegenheit. Also wirklich, das Kreuz wurde dann wirklich erst abgebaut, weggestellt, nachdem, ich nehme mal an, der Letzte aus dem Saal raus ist. Und solange war Christus, der Retter und der König, Mittelpunkt in der Männerfreizeit. Und ich wünsche und bete, dass es auch auf der Heimfahrt und auch zu Hause und im Alltag der Mittelpunkt von jedem einzelnen Mann und von ja, jeder einzelnen Familie, von jedem ja, ist, das Kreuz vom Überwinder. Mit der Krone. Jetzt muss ich einschalten. Ich vertraue, dass die Batterien auch gut sind. Vertrauen. Das war ein Spiel, wo wir versuchen mussten, einen Stift so weit wie möglich über eine Linie zu schieben oder zu stellen. Und der da vorne, in dem Fall der Christoph, der musste ganz schön vertrauen, dass die anderen ihn halten. Also das war wirklich ein ganz tolles Vertrauensspiel. Das war vom Christoph, vom anderen Christoph, also genau. Der hat das vorbereitet und hat uns ganz schön rausgefordert. Vertrauen in den anderen. Vertrauen in der Bibel, ein Mensch, der mir einfiel, der euch vielleicht auch beim Thema Vertrauen einfällt, ist David. Altes Testament. David, der Knabe, der mit einer Schleuder bewaffnet gegen den Riesen Goliath antritt und vertraut, dass sein Gott ihm hilft. David, der vom damaligen König verfolgt wurde, um sein Leben fürchten musste und von Gott verschont wurde. Und als David dachte, er ist durchs Schlimmste durch, nach der Verfolgung durch den König Saul, hat er ein Lied geschrieben, wie die Psalmen, ein Lied, das Gott lobt und preist. Und ich möchte es auszugsweise vorlesen. Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zu der Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls und sprach, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Hort, Schild und Schutz, David vertraute diesem Gott, weil er gerade eben erfahren hatte, dass es ein allmächtiger Gott ist, der einen aus der Hand des Feindes erretten kann. Was für ein Vertrauen, dass er das nicht sich selbst zugesprochen hat, seiner Intelligenz und seiner Weisheit, sondern dass er wusste, dass das einzig und allein Gottes Werk und Gottes Plan für sein Leben war. Du hilfst dem elenden Volk und mit deinen Augen erniedrigst du die Hohen. Ja, du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Der Herr will deine Finsternis auch Licht machen. Denn mit dir kann ich Wälle erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen. Das ist eine tolle Erfahrung. Manchmal sehen wir nur die Mauern. Und oft geht es mir so, dass ich vor einem unüberwindbaren Hindernis stehe und denke, es geht nicht weiter. Aber Gott sieht, dass es nur ein Wall, nur eine Mauer ist und er hilft uns drüber. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Vertrauen. Er ist unser Schild und unser Schutz im Alltag. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott ist meine starke Burg und macht meinen Weg eben und frei. Das durften wir ganz hautnah erleben mit einer Burg auf einem Felssporn mitten überm Nahtal, mit Steinen, die es dort zuhauf gibt und mit einem Blick auf eine Felsenwand, die unüberwindlich scheint, wo ich sicher bin, da gehen wir nächstes Jahr rauf. Er lehrt, meine Hände streiten und meinen Arm den Ehrenbogen spannen. Das ist eine Zusage, dass wenn wir vor Wellen und vor Mauern stehen, dass wir nicht allein sind, sondern dass Gott uns zurüstet mit dem, was wir brauchen, um unseren Alltag zu bestehen. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Völkern und deinen Namen Lob singen, der seinem König großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Haus ewiglich. Das war zu einem Zeitpunkt, wo David zwar wusste, dass er als König oder als König gesalbt war, aber es gab immer noch Saul, der auf dem Königsthron saß. Und David hat ihm so vertraut, Gott so vertraut, dass er ihm da jetzt schon dankt, im Vertrauen für das, was noch geschehen wird. Nun ist so ein Vertrauen, wie es David hatte, natürlich was ganz Tolles. Und wenn ich meinen Alltag ansehe und wenn ich mich ansehe und wenn ich sehe, wie sehr ich diesem Gott vertraue, da fehlt noch ganz schön viel. Ich muss wechseln, fange an zu zittern. Da fehlt noch ganz schön viel. Und ich möchte mit euch einen Weg gehen, der zeigt, welche Arten von Vertrauen es gibt. Dass die Bibel nicht voll ist von kraftstrotzenden Helden, die einfach nur vertraut haben und losgestürmt sind, sondern dass es auch ganz oft das Gegenteil war. Es geht um unser Vertrauen, unser menschliches Vertrauen, auch zu den Brüdern, auch zu den Geschwistern. Entschuldigung, dass ich so oft Brüder sage, ich komme gerade von der Männerfreizeit, aber Schwestern sind natürlich genauso gemeint von Herzen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das war so die Einheit, wo es darum ging, Vertrauen zum anderen zu haben. Es gibt ein ganz tolles Vertrauensspiel, da hatte ich ein Video dazu gezeigt, das möchte ich hier jetzt nicht zeigen. Ich wüsste auch nicht, wie das rechtlich ist, wenn das später in YouTube steht. Aber ich kann euch kurz erzählen, um was es geht, Vertrauen. Es gibt so diese Trainingsspiele, Vertrauensspiele, wo sich alle im Kreis rumstellen. Einer steht vorne und einer steht hinten. Und dann ist es das Vertrauen, dass sich der Vordere nach hinten fallen lässt und der Hintere fängt ihn auf. Das braucht Vertrauen von zwei Personen, nämlich von dem Vorderen, der sich fallen lässt mit geschlossenen Augen, der dem Hinteren blind vertrauen muss. Es braucht aber auch Vertrauen von dem, der hinter ihm steht, der ihn auffängt. Er muss vertrauen, dass er das schafft, dieses Gewicht abzufangen und nicht mit ihm umkippt. Und wir müssen Vertrauen lernen. Vertrauen ist wichtig, gerade wenn wir anderen, wenn wir Geschwistern vertrauen, ist es, oder wenn wir mit Geschwistern zusammenleben, zusammen Gemeinschaft haben wollen, dann ist Vertrauen wirklich was ganz Essentielles. Und Vertrauen muss man lernen. Man muss aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung fällt. Ich kann vertrauen, so viel wie ich will, dass ich aufgefangen werde. Aber wenn ich, wie in dem Fall, nach vorne mich fallen lasse, da kann der Hintere nichts machen. Da kann er nicht packen, nichts machen. Man landet auf der Nase und holt sich ein blutiges Gesicht. Man muss aber auch wissen, wenn man dasteht und einem der andere vertraut, was meine Aufgabe ist, wenn ich hinter ihm stehe, hinter dem anderen. Ich muss wissen, dass ich in dem Moment, wo ich für einen Bruder, für eine Schwester da sein muss und ihn tragen muss, dass ich da nicht selbst mich fallen lasse. Weil dann werde erstens ich nicht aufgefangen, auch wenn die Richtung jetzt stimmt, sondern der andere wird auch nicht aufgefangen und fällt genauso auf den Boden wie ich auch. Ich hatte das Video eigentlich gedacht so als Eisbrecher, ne? Mal so zum Einstieg. Und als ich drüber nachdachte, dann dachte ich, das hat echt eine tiefe Botschaft. Auch wenn es jetzt witzig ist, aber es hat eine tiefe Botschaft. Vertrauen fallen lassen muss gelernt sein, aber Vertrauen auffangen muss eben auch gelernt sein. Und wir hatten viele Gelegenheiten zu lernen, was Vertrauen ist. Wenn ihr euch auf eine Wanderschaft macht, dann nehmt ihr normalerweise, also ich würde das so machen, wobei ich nicht wandern gehe, aber ich stelle mir vor, wenn ich wandern ginge, dann würde ich einen Kompass mitnehmen und eine Karte. So, und was hat uns Simon gegeben? Ein Luftbild. Da waren noch 2, 3 andere Sachen drauf, noch 2, 3 Orte, es waren keine Wege eingezeichnet, es war nicht genordet, also wir wussten überhaupt nicht, wo es lang geht. Wir haben einen Tipp, wir bekamen einen Tipp und dann sind wir losmarschiert. Und wir sind nicht nur losmarschiert im Vertrauen auf den Simon, dass er das alles richtig vorbereitet hat, sondern wir sind auch losmarschiert im Vertrauen von Simon, dass wir das schaffen und dass wir nicht verhungert irgendwann unter dem Eiffelturm stehen, sondern tatsächlich ein paar Stunden später auf der Ebernburg waren. Wir waren in Zweiergruppen unterwegs, das heißt, wir haben uns dann auch gegenseitig vertraut, dass wir das schon irgendwie machen. Jeder hatte ein Handy dabei für den allergrößten Notfall. Gut, Empfang gab es keinen, aber es war eine beruhigende Sache, das Teil in der Tasche zu haben. Aber es ging nicht nur darum, den Weg zu finden. Es ging nicht nur darum, den Weg zu finden, heim, zur Burg, auf den Fels, sondern es ging auch darum, Vertrauen zu dem anderen aufzubauen. Und wir waren in der Grube, habt ihr ja gesehen, das sei mir jetzt erlaubt, ich finde das so toll, ist von mir. Als wir reingegangen sind, habe ich gesagt, wenn wir jetzt als Chapel-Männer da reingehen, dann ist das echt ein Christstollen. Und wir waren da drin und als wir rauskamen, haben wir die Aufgabe erklärt, hat Simon die Aufgabe erklärt und dann mussten wir uns jeder einen Stein nehmen. Es geht ja um Vertrauen, es ging um Abgeben und jeder musste sich einen Stein oder der durfte sich einen Stein raussuchen, so in der Größe, wo er dachte, das ist das Päckchen, was ich im Moment zu tragen habe. Und wir sollten im Verlauf des Weges miteinander sprechen, uns diese Päckchen teilen, was eine sehr tolle und sehr tiefgründige Erfahrung war. Danke, Brüder, dafür. Und sollten sie auf den Stein draufschreiben, was uns bewegt und ja, was wir zu tragen haben. Und in der Mitte des Weges sollten wir den Stein mit dem anderen tauschen, die Last des anderen tragen. Ich muss sagen, auf den ersten 2, 3 Kilometern, so die Hälfte des Weges, habe ich mich an meinen Stein richtig schön gewöhnt. Der lag gut in der Hand, er war dann auch warm, er war sauber. Eigentlich wollte ich den gar nicht loswerden. Und dann kam der Zeitpunkt, wo wir den Stein tauschten und mein Gegenüber, der hatte ein etwas schwereres Päckchen, oder hat ein etwas schwereres Päckchen zu tragen. Entsprechend war der Stein auch etwas schwerer, den ich tragen durfte. Aber so wie ich es im Video gesagt habe, ich wusste, wofür der Stein steht und dafür trug ich diesen Stein, diese Last gerne. Und das sind Geschwister, das ist Gemeinde, die Last des anderen zu tragen, die Last des anderen zu kennen, dem anderen zu vertrauen, dass er eine Last für mich trägt. Auf der Ebernburg haben wir dann wieder zurückgetauscht und ich muss sagen, ich war überrascht, wie leicht mein Stein war. Manchmal ist es überraschend, wie klein die eigenen Probleme sind, wenn man weiß, was dem Bruder drängend und trauernd auf dem Herzen liegt. Und das klappt nur mit Vertrauen. Ich möchte euch 4 Personen vorstellen aus der Bibel, die mehr oder weniger vertraut haben. Könnt ihr mal raten, wer könnte das sein? Alle Männer bitte ruhig. Das habe ich gemalt, also ist es nicht schwer, wenn ihr es nicht erkennen könnt. Jakob, genau. Nee, nicht Jakob, Josef, Entschuldigung, der Namen. Josef und Maria. Josef und Maria. Die schwangere Maria und Josef, der mit dem Gedanken spielt, sie zu verlassen. Jona, der statt nach Ninive ans damals bekannte Ende der Welt geht. Josef und seine Brüder aus dem Alten Testament und Petrus. Jona, Petrus, Josef und seine Brüder, Josef aus Nazareth. Und jeder dieser Männer Gottes, die wir als Zeugen in der Bibel haben, hat seine ganz eigene Erfahrung mit Vertrauen gemacht. Ich möchte mit Jona anfangen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das wäre heute so, wie wenn jemand, der Markus hat das so schön gesagt, von Gott den Befehl bekäme, geh heute nach Mosul und sag der ISIS, was sie machen, ist Quatsch. Ist der gleiche Ort. Also Ninive ist Mosul, ist ein Teil von Mosul. Und was macht der Jona als Mensch, der Gottes Wort hört? Jona machte sich auf und wollte von dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Tarsis war das damals bekannte Ende der Welt. Das ist an der Westküste von Portugal und da war nur noch Meer. Also geh nach Osten und Jona macht sich auf nach Westen. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Wie gut könnt ihr Jona verstehen? Auftrag von Gott, geh und mach. Und mein Herz geht und macht was ganz anderes. Ans andere Ende der Welt, das ist ja schon auch ein starkes Bild, oder? Wie oft bist du in deinem Leben schon ans andere Ende der Welt gegangen, um etwas nicht tun zu müssen? Und manchmal ist das andere Ende der Welt gar nicht so weit weg. Manchmal ist es einfach ein anderer Gedanke in unserem Kopf, ein anderes Buch auf unserem Nachttisch, ein anderer Mensch als der, für den ich jetzt eigentlich da sein sollte. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass Gott nicht gesagt hat, okay, dann halt nicht Jona, sondern dass es zum Lehrstück für Jona wird. Dass Gott wiederkommt und ihm wieder sagt, Mensch, jetzt mach dich auf. Und Jona lernt Vertrauen. Er vertraut irgendwann dann doch Gott, aber er vertraut. Also müssen wir uns nicht von uns selbst ärgern und für uns selbst schämen, wenn wir nicht gleich in die andere Richtung gehen, wenn wir nicht gleich dahin gehen, was Gott für uns will. Das ist ein Lern- und ein Vertrauensprozess. Und je näher wir an Gottes Herz sind und je näher wir diesen Geist Gottes, das Vertrauen Gottes in unser Herz lassen, desto leichter fällt es uns zu gehen. Petrus. Ja, ich mach. Jesus schickt die Jünger vor mit dem Boot und sagt, ich komme danach. Und mitten in der Nacht sehen die Jünger eine Gestalt übers Wasser wandeln. Jesus kommt zu ihnen. Und was macht man? Was würde ich machen? Was haben die gemacht? Was wird wahrscheinlich jeder von uns machen? Erstmal Angst haben. Die Hosen voll, das ist ein Geist, der da über dem Wasser schwebt. Deshalb sagt Jesus, als er sie sieht, seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Jawohl, so machen wir das. So ist das richtig, so sollte das jeder Christ tun, wenn Jesus ruft. Dann schmeißen wir alles weg, was wir jemals über Physik gelernt haben, was wir jemals gehört haben über Anstand und über Angst und gehen aus dem Boot und gehen auf Jesus zu. So würde ich das, glaube ich, nicht machen. Aber Petrus vertraute. Petrus hat Jesus vertraut. Wenn Jesus mich aus dem Boot rausruft, dann macht er das nicht, damit er denkt, so Petrus, du hast jetzt 3 Tage nicht gebadet, jetzt wird mal schön nass. Sondern dann weiß ich, wenn Jesus mich ruft, dann kann ich auf dem Wasser gehen. Und er ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah und spätestens da verstehe ich den Petrus voll und ganz, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Jesus bleibt nicht daneben stehen und sagt, ich habe es ja gewusst, jetzt guck, wie du wieder ins Boot kommst. Sondern er ist in dieser Person, in dieser Situation bei Petrus, reicht ihm die Hand. Und genauso ist er bei jedem Einzelnen von euch, wenn ihr droht zu versinken. Was lässt euch im Alltag euer Vertrauen, was lässt dich im Alltag dein Vertrauen verlieren, dass du sinkst? Auch das ist oft nicht das andere Ende der Welt, sondern Kleinigkeiten. Und wenn ihr starke Männer Gottes seid und starke Frauen Gottes seid, dann ist es manchmal der Widersacher direkt, der euch einflüstert, bist du sicher, dass du das packst? Hallo? Übers Wasser gehen? Spinnst du? Willst du das wirklich machen? Denkst du wirklich, du kannst das? Und oft bleiben wir im Boot. Oft bleibe ich persönlich im Boot sitzen, weil ich denke, ja, da ist es sicherer. Oder wenn ich erste Schritte gewagt habe, dann versinke ich mit Pomp und Gloria im Wasser, weil ich die Wellen sehe. Und manchmal müssen die Wellen gar nicht so groß sein, damit ich versinke. Aber Christus ist bei euch. Und wo hast du, nachdem du gesunken bist, schon erkannt, dass Jesus wahrhaftig Gottes Sohn ist? Wo hat sich Jesus dir zu erkennen gegeben, darin, dass er dich aus den Wellen gezogen hat? Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Jünger haben das erkannt. Einer meiner Lieblingsfiguren in der Bibel, Josef, Papa von Jesus. Josef aber, ihr Mann, also der Mann von Maria, war fromm und gerecht und war nicht in Schande, und weil er sie nicht in Schande bringen wollte, er hat erfahren, dass sie schwanger ist, gedachte sie heimlich zu verlassen. Sauberer Schnitt für beide. Ich entlasse sie, damit ich selbst nicht zu Schanden werde. Ein frommer und gerechter Mann, das heißt, er hat Gott vertraut. Und in dem Moment dachte er, es wäre das Beste, das zu tun, was die Welt von ihm verlangt, nämlich einen sauberen Schnitt mit dieser Maria zu tun. Als er noch so dachte, siehe, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Der andere Josef, den wir auch später sehen, war auch ein Träumer. Auch zu ihm hat Gott im Traum gesprochen. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten vor ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das ist eine Stelle, die erfüllt mich so ein bisschen mit Scham, weil Josef kannte sich aus in den Schriften. Für ihn war ganz klar, als er diese Stelle hörte, wusste er, was Sache ist. Ich kenne mich nicht so gut aus in den Schriften. Ich bin da noch am Wachsen und am Lernen. Aber dieses Vertrauen aus der Schrift begründet, was Josef da hat, das ja, sollte uns schon Ansporn sein. Er konnte vertrauen, weil er Gottes Geist aus den Schriften kannte, so wie wir Gottes Geist aus Predigten, aus Schriften, aus Zeugnis des Bruders und der Schwester kennen sollten. Er soll Emmanuel heißen, das übersetzt, Gott ist mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Vertrauen, obwohl es in den Augen der Welt unvernünftig war. Habt ihr das auch schon erlebt? Vertrauen, wo es in den Augen der Welt unvernünftig war. Der andere Josef. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Sie waren ihm schon Feind, weil ihm sein Papa ein ganz tolles, buntes Kleid geschenkt hatte, was wahnsinnig kostbar war. So eine Art Königsmantel. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde und meine Gaben richteten sich auf und blieb stehen. Aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Er hat vertraut. Er hat vertraut, dass das, was er geträumt hat, Realität wird. Er hat nur den Faktor Zeit außer Acht gelassen. Es war ihm damals in seiner jugendlichen Unbekümmertheit nicht klar, dass das Ganze noch mehrere Jahre, Jahrzehnte dauert, bis es soweit ist. Wo hast du schon erlebt, dass sich Vertrauen über Jahre hinweg auszahlt? Nicht von jetzt auf nachher, nicht sofort. Und wie oft sind wir ungeduldig, wenn Sachen nicht sofort passieren, wenn Probleme nicht sofort gelöst werden, wenn wir den Geschwistern, dem Bruder, der Schwester nicht sofort vergeben oder der Bruder und die Schwester nicht sofort bereit ist, uns zu vergeben, dass wir Vergebung erlangen. Vertrauen. Dann war eine spannende Frage am Ende dieser Runde, mit wem kann ich mich am ehesten identifizieren? Ganz viele Antworten waren, ja, mit Jona. Hauptsache weg, Hauptsache nicht Gottes Willen tun. Bei mir ist es der Josef, der Papa von Jesus. Nicht, weil ich so einen unerschütterlichen Glauben habe wie er, aber weil ich ja, weiß, dass Gott mich liebt und ein recht gutes Fundament habe. Also von den vier, der am ehesten. Mit wem würde ich mich am liebsten identifizieren? Wer von den Vieren wäre der, wo ich sagen würde, boah, wenn ich so wäre, das wäre toll. Bei mir wäre das zum Beispiel der Petrus. Ich wäre gern ein bisschen, ja, nicht so träge manchmal, sondern eher mit Gottvertrauen nach vorne. Und was muss geschehen, um von Ist zum Soll zu kommen? Wo muss ich noch an mir arbeiten? Wo muss ich Gottes Geist, den Heiligen Geist noch an mir wirken lassen, damit ich so werde, nicht wie ich will. Ich wäre am liebsten wie David, König über alles und ein Mann Gottes nach seinem Wunsch. Ja, aber was muss geschehen, damit ich der werde, den Gott will, dass ich bin? Was muss geschehen vom Ist zum Soll? Da hilft Vertrauen ganz viel. Und Vertrauen ist manchmal nur ein Synonym zum Glauben. Wie glaube ich? Wie stark ist mein Glaube? Auf einer Skala von 1 bis 10, Skalierungsfragen, hurra, da sind sie wieder. Wie sehr vertraust du Gott? Überlegt es mal für euch, von 1 bis 10, wie sehr vertraust du Gott? Glaube fängt mit Gott an. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ich kann nicht machen, dass ich glaube. Ich kann mein verkorkstes und unnötiges Leben ans Kreuz bringen, kann bekennen, dass ich schuldig bin und kann bekennen, dass es mir nicht gelingt, mein Leben zu leben, wie es Gott gefällig ist. Und dann kommt Jesus in mein Leben, dann kommt Gott in mein Leben, dann kommt der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist erkennen wir die Vielfalt und die Tiefe von Gottes Wort. Und wir müssen vertrauen und glauben, dass alles, was wir hier um uns sehen, alles, was wir in Händen halten, alles, was wir spüren, fühlen, schmecken, riechen können, dass das alles Gottes Werk ist. Und dass Gottes Werk zu seiner Ehre. Wie ist meine innere Haltung Gott gegenüber? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Glauben, dass er ist. Ich bin, der ich bin. Der Unumstößliche, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der, der seinen Sohn für meine Schuld ans Kreuz gehen ließ. Und den Lohn, den wir bekommen, ist ewiges Leben, ist die Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Glaube bedingt eine Entscheidung. Wenn Gott zu uns spricht und wenn wir erkennen, dass Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann ist es an uns, eine Entscheidung zu treffen. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Eine unmögliche Situation. Sie konnte nicht mehr schwanger werden, Sarah. Sie war viel zu alt. Und doch vertraute sie. Es war ihre Entscheidung, zu glauben, dass Gott größer ist als die Umstände. Glaube, Vertrauen ins Kreuz bedingt eine Entscheidung. Die Entscheidung ernst nehmen und in mein Leben übernehmen, das ist, glaube ich, einer der größten Schritte. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Seine Entscheidung war zu gehen, sich auf den Weg zu machen. Glaube muss praktisch sein. Bei Abraham war es, dass er ging, dass er Gott vertraute, dass er wusste oder vertraute, dass zu dem, was Gott mit ihm vorhatte, er sich auf den Weg machen musste. So wie Petrus aus dem Boot stieg, um Jesus zu verherrlichen, so musste Abraham gehorsam Familie, das Sichere, das Geborgene verlassen und musste sich auf den Weg machen. Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Oder, wie es in Römer steht, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir Vertrauen zu Gott haben, dass wir die Entscheidung ernst nehmen können, die wir getroffen haben, und dass Entscheidungen treffen und Vertrauen, das Vertrauen nicht innehalten muss, wie wir es vorher gelesen haben, zu gehen, sondern manchmal auch zu bleiben, auszuharren, treu zu sein in Situationen, die wir nicht ändern können, die wir gerne ändern wollten und die uns eigentlich ziemlich auf den Zeiger gehen, weil sie mein Leben nicht zur Entfaltung bringen, sondern ich manchmal das Gefühl habe, dass ich in solchen Situationen ersticke. Das sind die Wälle und die Mauern, die wir manchmal vor uns sehen, wo wir treu bleiben müssen, auch wenn wir keinen Ausweg sehen. Wir hatten uns über verfolgte Christen weltweit unterhalten und haben gesagt, die Christen in den meistverfolgten Ländern haben schon, das ist ein Satz, den werde ich nie vergessen, gesagt, wir beten für euch in Europa, weil ihr es so einfach habt. Weil euer Glaube sich nicht im Alltag bewähren muss und er dadurch immer kleiner zu werden droht. Lasst uns da, wo wir gehen müssen, gehen und da, wo es an der Zeit oder da, wo es dran ist zu bleiben, lasst uns bleiben. Und nicht, weil Gott das halt so sagt, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu dem, der mit mir in dieser Situation steckt, aus Liebe zur Gemeinde, zu den Geschwistern. Denn Glauben bringt Segen in der Ewigkeit. Das war ja im Mittelalter immer so das Beliebte. Macht Frondienst, gebt euer Geld dem Kaiser und murrt nicht, denn der Lohn, den werdet ihr in der Ewigkeit empfangen. Es ist aber was anderes gemeint. Es ist gemeint, dass die Situation, wie blöd sie jetzt auch ist, oder es kann auch eine Situation blöd sein, wo man ganz sorgenfrei durchs Leben geht und man irgendwann merkt, man ist auf dem falschen Weg, weil es einfach ja, der falsche Weg war, den man gegangen ist. Und wenn ihr zurückkommt oder wenn ihr ausharrt, und dann gibt es ewiges Leben. Ewiges Leben gibt es auch, wenn ihr ans Kreuz geht und sagt, Jesus, ich weiß, du bist für meine Sünden gestorben, bitte hilf mir und ich bin ein Sünder und ich habe es erkannt. Das bringt ewiges Leben. Aber das Ausharren in Situationen, und ich habe das in meinem Leben schon so erlebt, brachte mir auch Segen nach den Situationen. Und manchmal, das hört sich jetzt furchtbar fromm an, aber manchmal ist es wirklich so, ich stehe vor einer Mauer und denke nicht, Mist, ich will nicht mehr, sondern ich denke, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich bin gespannt, für was das gut war. Und das wünsche ich uns allen, diese Zuversicht auf Gottes Treue, dass er uns vertraut. Welcher Glaube ist der bessere? Ein Glaube, der klein ist wie ein Pflasterstein? Oder ein Glaube, der groß ist wie ein Fels? Ich kann von meinem Glauben nicht sagen, dass er groß ist wie ein Fels. Wahrscheinlich noch nicht mal, dass er so groß ist. Aber ich weiß und ich vertraue, dass mein Glaube, wenn er auch nur so klein ist wie ein Senfkorn, so klein ist wie ein Pflasterstein, meine Wege ebnen kann und ich nicht blind durch die Weinberge stolpern muss, sondern dass jemand da ist, der mich führt, was wir ganz eindrucksvoll erleben durften auf der Freizeit. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ey, Jesus ist für deine Sünden, für das, was dich bedrückt, für die Steine, die du mit dir rumschleppst, ist er gestorben, ist er ans Kreuz gegangen, damit du frei sein kannst. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass er nicht matt werde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Gedenkt an Jesus, was Jesus für uns, für mich getan hat am Kreuz, das ist viel mehr als alles, was ich jemals durchstehen muss in meinem Leben. Und er hat das gemacht für uns. Und er traut uns zu, dass wir ihm folgen. Und dann kam noch eine Andacht von Manfred. Und er hat den Vers aus Daniel. Sieh, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Das sagten Daniels Freunde, der Schadrach, der Meschach und Abednego, zu König Nebukadnezar, als er gesagt hat, ihr fallt jetzt von meinem Standbild nieder oder ihr sterbt. Und sie haben gesagt, nö, machen wir nicht, weil ich weiß, dass Gott uns erretten kann. Und wenn er es nicht tut, und das kommt Vertrauen, und wenn er es nicht tut, sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Der eine oder andere von euch hat bestimmt gedacht, was der da vorne erzählt, ist blöd, weil mir geht's nicht gut. Ich bin krank, ich habe Probleme. Ich habe Probleme mit Sucht, ich habe Probleme mit Geld, ich habe Probleme mit meinem Nächsten, ich habe Probleme mit mir selbst am allermeisten. Und wenn das jetzt alles so ist, wie ich das jetzt erzählt habe, dann müsste man ja eigentlich denken, dass wenn wir nur mit Jesus gehen, dass der Weg eben und gepflastert ist. Hat jemand von euch in seinen 10, 20, 30, 50, 70 Jahren, in dem er auf dem Weg ist, durch dieses Leben jemals erlebt, dass es 10, 30, 50, 70 Jahre immer nur ebener Weg war? Wer von euch ohne Probleme bis jetzt gelebt hat, der darf diesen Stein auf mich werfen. Das bedeutet es eben nicht. Aber es bedeutet, dass wir Trost erfahren, mal mehr oder mal weniger spürbar, wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen. Dass wir wissen dürfen, dass wir nicht alleine sind. Dass wir nicht nur einen mächtigen Gott haben, sondern auch tolle Geschwister, zu denen wir Vertrauen haben dürfen. Das ist Vertrauen. Die Steine haben uns ein Stück weit begleitet, auf dem Weg durch den Wald in der Nähe von Bad Münster am Stein. Aber wir haben abgelegt alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Ganz praktisch haben wir das gemacht. Wir haben unsere Steine vor das Kreuz gelegt und haben am letzten Tag die Steine über die Burgmauer geworfen, wo sie bei den anderen Steinen am Fuß der Burg zu liegen kamen. Und so will Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld vernichten, wenn wir ihm vertrauen. Für mich ein ganz starkes Bild von dieser Freizeit war ganz zu Beginn, wo wir als Männer Gottes vorm Kreuz gekniet haben. Hey, ich habe noch nie vorm Kreuz gekniet und es war ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich lade euch jetzt nicht ein, das alle jetzt sofort zu tun, aber ich lade euch ein, das mal bei Gelegenheit zu machen. Wenn ihr merkt, dass es dran ist, wenn ihr merkt, die Steine, die ich mit mir rumschleppe, die sind viel zu schwer. Ich lege sie am Kreuz ab und ich verneige mich auch körperlich, nicht nur in Gedanken, so wie ich das immer gedacht habe. Ich muss mich nicht vors Kreuz knien. Nein, manchmal muss man wirklich auch körperlich hingehen und sich vor dem Kreuz verneigen, weil Christus ist der Überwinder. Da passiert nichts Magisches. Das ist wirklich nur was, ich hätte es beinahe gesagt, nur was fürs Gefühl. Nee, es ist was, was euch zum Nachdenken bringt und was etwas mit euch macht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Das Lied kenne ich aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend. Manchmal leicht dahingesagt, manchmal schwer, manchmal überhaupt nicht zu machen. Aber ich wünsche uns, jeden von uns, dass ihr, egal wie bescheiden es euch geht, ihr immer dieses kleine Fünkchen Vertrauen und Glauben auf den Unendlichen, auf den allmächtigen Gott habt. Wenn das für euch immer so nur ein bisschen am Rande eine Theorie war, dann kommt zum Kreuz und macht einen Schritt mit Christus zu einem Leben in der Gemeinschaft der Heiligen, was wir sind. Und vertraut einander, vertraut euch einander an, bildet Zweierschaften, das haben wir schon so oft gehört, aber ich muss wirklich sagen, seid miteinander unterwegs, vertraut. Amen.